Eine prächtige Einrichtung. Ich erkenne Archedas Handschrift.
Titan, ah nee, Raden.
Ja.
Im Mogushan, ah nicht, ist die Questreihe rund um das Mogushan-Gewölbe und all sowas, ne?
Da fängt's an, genau. Ja. Und dann trifft man ja auf diesen Mogo, der getötet worden ist von so einem Mantis. Und dann stellt man fest, dass es noch so einen Mogo-Clan gibt, der noch Raden Treue hält. Genau. Und dann passiert ganz viel. Und man bringt Raden zur Herzkammer. Und das Faszinierende daran ist, dass Raden die Herzkammer nicht kennt.
Ja, aber er erkennt die Handschrift.
Ja, er wundert sich auch darüber, dass er sie nicht kennt. Und Mutter erklärt dann auch, warum er sie nicht kennt, weil er nicht die nötige Geheimhaltungsstufe hat. Was ich auch sehr faszinierend finde.
Ja, aber
um
gleich nochmal da rein zu schießen, so richtig zu shooten, die nötige Authentifizierungsstufe, um ins Experian in Hamburg zu kommen, um den Lawwalker live zu sehen, die könnt ihr ab jetzt erlangen, indem ihr auf chromi.de geht und dort Tickets kauft für den Live-Lawwalker. Wir können es jetzt endlich auch hier nochmal ankündigen. Am 2.8. Roundabout 15 Uhr, 15.30 ist Einlass, starten wird. Also, ihr habt Bock, den Lawwalker einmal live zu erleben, wird ein dickes, fettes Event, wird ein bisschen was drumherum geben. 2.8. Experian Hamburg ist direkt am Hauptbahnhof, man kommt da super geil mit dem ÖPNV hin. Man kann da auch parken, wenn man mit dem Auto ankommt oder sonstiges. Ist wirklich sehr, sehr cool. Wir machen da bis in den Abend rein geiles, eine geile Eventsache für euch. Wird cool. 80 Tickets sind verfügbar. Ein Viertel ist schon definitiv verkauft. Also sputen. Wir müssen jetzt ein bisschen hier, wie heißt das nochmal? Fear of
Missing
FOMO.
Out.
Genau, wir müssen jetzt ein bisschen FOMO hier machen. Denkt dran, wenn ihr nicht jetzt heute kauft, dann, ne? Es ist gerade der Hot-Button da.
Verpasst ihr die Chance eures Lebens.
Ich meine, das ist auf jeden Fall. Ja. Nein, okay. Aber die.
Also, würde uns sehr freuen, wenn ihr kommt. Wir nehmen uns auch dann natürlich Zeit für euch, um ein bisschen zu unterhalten, ein Foto zu machen oder was auch immer. Genau. Also, kommt bitte gerne vorbei und dann haben wir einen schönen Abend zusammen.
Das auf jeden Fall. Aber Archedas und Odin wollen wir da nicht haben.
Ja, vor allem, weil, also theoretisch, also Odin ist ja die Haupteinheit, heißt es, ne? Also, der ist der Boss der Titanhüter. Und Raden ist sein Stellvertreter, beziehungsweise der hat halt die Kontrolle über Kalimdor. Also das, was wir heute als Kalimdor kennen, ne? Also westliches Azoth, wenn man so möchte. Und deswegen baut der ja auch die Anlagen da unten mit Kefun und so weiter. Und letztendlich hat er dann auch hier die Pandaria-Zeug auch noch gebaut. Das ist alles sein Gebiet.
Ja, ja.
Und er ist der zweithöchste Titanhüter. Aber er hat nicht die nötige Geheimhaltungsstufe, um zu erfahren, dass es die Herzkammer gibt.
Ist es, muss es die höchste Geheimhaltung, also sie sagt ja nicht, dass es nicht die höchste Geheimhaltungsstufe ist. Nee, es kann ja auch einfach sein, logisch, gut, so, das brauchst du halt einfach nicht wissen. Das ist jetzt nicht so, dass es so viel krass ist, sondern das ist jetzt nicht in deiner, in deiner, wie heißt's, es liegt nicht in deinem, es ist nicht deine Abteilung. Genau, es ist nicht deine Abteilung. Das musst du jetzt nicht wissen.
Ja, es gibt, also sie sagt doch nicht höchste, sie sagt, ich glaube, Geheimhaltungsstufe Sigma ist, glaube ich, ihre Wortwahl.
Das heißt, das? Alpha, Sigma, Beta, Gamma können zusammenliegen auf einer Ebene, aber eben der eine braucht das, der andere braucht das.
Ja, könnte sein. Ich habe dann aber noch so ein bisschen weiter überlegt, weil wir haben ja neuere Informationen aus The War Within.
Ja.
Und die Zwerge, die Irdinnen, die haben ja im Auftrag von Archedas den Kernweg gebaut.
Ja.
Und wir haben ja auch da, wo wir den Titanscheibenfragment-Quest-Gedöns machen, sind wir auch in einem Raum, der sieht ja sehr ähnlich aus wie die Herzkammer.
Ja.
Und ich habe mich so gefragt, okay. Archedas sagt selbst, in einem der letzten Quests von dem Gedöns, sagt er ja selbst, hat das Zeug eigentlich auch Einfluss auf mich? Ja, mit dem freien Willen, Azerith, oder ob es Azerith ist, ist es mir nicht, aber die Nähe zur Weltenseele. Und was ist, wenn Alcedas dann im Auftrag von Azeroth die Herzkammer gebaut hat und nicht im Auftrag der Titanen?
Ja. Was ist, wenn die Herzkammer schon längst da war und gar nicht von den Titanen gebaut wurde?
Könnte sein, ne?
Und weil die den sie Stil adaptiert diesen, haben.
Das müsste er dann gemacht haben, wegen diesen Ich erkenne Alcedas Handschrift. Ja, das könnte natürlich sein, dass das umgebaut worden ist. Das sehe ich. Das sehe ich grundsätzlich, weil du hast gerade in diesem Gebiet sehr viel so ein Clash auch wieder an architektonischen Stilen.
Ja.
Das ist ja eh immer seltsam bei den Titanen. Du hast einerseits, Radin soll sowohl die Pyramidengedöns gebaut haben, da könnte man sagen, ja, das liegt daran, dass das sein Stil ist. Aber warum baut er dann auch das Pandaria-Zeug, was halt asiatischer Stil ist?
Es könnte auch noch was, und auf deins reinzugehen, es könnte auch noch was anderes sein. Wir erleben ja Radin später. Und Radin sagt, er erkennt die Handschrift, er erkennt nichts mehr von der Kammer. Das ist ja in unserer Zeit, wo er das zu uns sagt. Warum ist das so? Radin ist ja auch einer der wohl am meisten mit ausgeflippt ist von all den Titanhütern. Das können wir, glaube ich, so sagen, oder? So von all denen ist der schon ein bisschen richtig durch gewesen. In ihm waren mehrere drin gesteckt. War schon ziemlich crazy, der Dude. Und wenn wir jetzt doch davon ausgehen, dass, weil er diese Kammer damals eventuell mit, obwohl, nee, das war ja Alcedas, ne? Und er kennt sie nicht. Vielleicht wurde er aber resettet, ähnlich wie die Irdanen.
Ja, also wir wissen, dass, also in Radin war ja Amantul drin, ne?
Ja.
Und Radin wurde dann ja ausgelutscht von dem Donnerkönig, Lai Shen, und Lai Shen wurde ausgelutscht von Fororion. Und dabei, wir wissen halt nicht, okay, was heißt das jetzt nur, das Wissen von Amantul wurde aus Radin wieder raus extrahiert? Oder ist das so, er gibt auch Kollateralschaden, er verliert auch einfach einen Teil seines weiteren Gedächtnisses?
Ich würde sogar vorher behaupten noch, dass der vorher schon, vielleicht, weil deswegen gab es überhaupt die Möglichkeit erst, dass da der Donnerkönig und sowas vielleicht auch da reinkommen konnte, weil er eben an dieser Titanenmaschine war, dieser Reset-Maschine, diese Schmiede. Und wir finden vielleicht den Erinnerungsstein von Radin jetzt noch in TWW. Kann ja sein, wäre cool, wenn. Dass der dort irgendwo ist. Oder vielleicht ist der auch irgendwo in Pandaria. Vielleicht haben sie da so eine ähnliche Maschine, weil es war ja mal aneinander auch. Vielleicht ist da ja so eine Maschine, wo auch Radin damals reingepackt wurde von den Titanen oder von den anderen, von Odin oder so, weil er gesagt hat, auch Azeroth hatte auch Einfluss auf ihn, wie eben auf die Irdan. Und sicherheitshalber machen wir jetzt mal kurz hier zip, delete und du bist wieder neu. Aber das hat halt nach für die Zukunft hingesehen, in ihm irgendwas kaputt gemacht, dass halt nicht nur Odin in ihn rein konnte, Amantul in ihn rein konnte, was ich verstehen kann, weil Amantul, ne, die Titan, das ist was anderes, aber dass halt auch der Donnerkönig ihn so lutschen konnte, dass Furorion ihn so lutschen konnte und all sowas, liegt nur daran, weil er eben schon einmal so ein, Reset mitgemacht hat oder sowas. Das wäre natürlich eine ziemlich coole Sache. Und ich kann mir einen Odin sehr gut vorstellen, der einen Alcedas, ein Ra oder so, schon mal gerne zu so einer Defragmentierung geschickt hat, ne?
Ja.
Das passt zu dem.
Könnte tatsächlich sein. Weil, also wir fragen uns ja eh, was mit den Hütern ist, ne? Also über ein paar wissen wir ja Bescheid, ne? Also über Radin wissen wir so relativ Bescheid. Der müsste jetzt tot sein nach meinem Wissen. Der ist dann ja, die Herzkammer war ja in Gefahr, dass Enzoff sie übernimmt, und hat er sich ja geopfert und dann wurde er ja zu einem Boss in Yalotha und da haben wir ihn dann getötet. Odin, wissen wir, ist halt in seinen Hallen der Tapferkeit, wurde von Viranov auf Eis gelegt, aber sollte, glaube ich, mittlerweile aufgetaucht sein.
Pass mal auf, ich muss noch mal reingrätschen, wo du gerade sagst, Ra ist tot, ne?
Ja.
Wir haben einen anderen Titanhüter wiederbelebt, ne? Ja, aufgrund einer Scheibe, also quasi genauso einer Defragmentierung des Gedankens, wie diese Maschine mit den Irdanen macht. Genau das. Also, wie geil wäre es jetzt, wenn wir in TWW oder Midnight Radin zurückholen? Und der hat halt richtig krasses Wissen noch da unten.
Theoretisch, ne? Er ist halt einer der Obersten, wie gesagt, ne? Also Odin, Radin.
Boah, so mit Tür
zusammen. Die müssen eigentlich schon. Ja, also Tyr war, ja, bei Tyr bin ich mir immer nicht so sicher, wie ich ihn einordnen soll. Er ist halt so der Sagerer, der Hüter, würde ich fast sagen. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er halt der Soldat ist.
Ja.
Also er ist halt an vorderster Front, er ist der Macher, während die anderen irgendwie nur rumchillen. Und es ist auch noch was passiert, als dann Radin in die Herzkammer gegangen ist. Und das habe ich komplett vergessen. Ich habe das halt jetzt nochmal durchgequestet, die Tage. Deswegen ist das bei mir jetzt alles so frisch in Erinnerung. Und zwar hatten die ja das Problem, dass sie nicht genug Energie hatten in der Herzkammer. Die wollten ja Enzoff weglasern.
Ja.
Dann baut man das ja zusammen, dass man sich die Energie vom Roshan-Gewölbe holt und sowas alles. Und natürlich wollten die auch die Energie in Uldur haben.
Ja. Meine,
warum denn nicht? Und dann rufen die bei Mimiron an, also ich nenne das wirklich einen Anruf, weil es war wirklich irgendwie so Telekommunikation, und Mimiron legt einfach auf.
Ja.
Ich habe das komplett vergessen, so.
Stimmt. Stimmt. Und dann geht man ja dahin.
Ja. Also, was ist mit Mimiron los, ist meine Frage an der Stelle. Weil
es keine
resettet, rafft der nicht, was abgeht?
Weil er vielleicht keine Autorisierung, weil der halt ganz klar eine Autorisierung von Odin braucht. Odin ist halt die oberste Haupteinheit, ne?
Ja.
Vielleicht kann nur Odin das, gerade was Uldur angeht, weil, ne, kann nur Odin das da aktivieren.
Ja, ja, ja.
Aber
das Krasse ist, es gibt so viel Zeug in dieser Questreihe. Ich kann jedem empfehlen, nochmal diese ganze Herzkammer-Questreihe zu machen. Die ist ultra lang. Ne? Aber ja, da kommt so viel interessantes Zeug vor. Ein Punkt noch, die Tollwir, die da sind in Dings, da gibt's diesen einen Clan von denen, die Amatet heißen die. Mhm. Die haben den Plan, alle Titangeschmiedeten, die vom Fluch des Fleisches betroffen sind, mit Hilfe der Schmiede des Ursprungs wieder zurück in Stein- und Metallwesen zurückzuverwandeln.
Ja.
Dass das überhaupt geht. Ich möchte das nochmal kurz nochmal unterstreichen, weil wir oft darüber diskutieren, ob die ganzen Titangeschmiedeten wirklich erschaffen worden sind von den Titanen oder ob das fleischliche Kreaturen sind, die einfach nur zu Maschinen umgewandelt worden sind.
Das kann gut sein. Das denke ich sowieso, ne? Dass der Fluch des, die den Fluch gebracht haben. Aber auch mal was anderes noch dazu ist, wo wir generell nochmal so ein paar Sachen auch nehmen können, ne? Wie passt auch Tyr in diese ganze Sache rein? Das ist erstmal die eine Sache, weil er jetzt wieder da ist. Weil ich würde jetzt auch mal gerne darüber philosophieren. Tyr haben wir in Dragonflight wiederbelebt. Wir wissen, in Dragonflight hatten sie noch eine ganz andere Auffassung davon, wie The War Within wird. Ne, man hat gemerkt, Amidrasil wurde gecuttet, war ganz anders geplant, TWW war ganz anders gedacht, wir hätten jetzt wahrscheinlich wirklich den Astral Raid, bla bla bla. Also wollte Denusa mit Tyr ja irgendwo hin, den wir ja wahrscheinlich dann noch brauchen werden für irgendwann später, aber jetzt halt noch nicht, weil TWW ja quasi gestaucht war und wir es jetzt auf eine ganze Saga rausbringen. Und das passt dann natürlich sehr gut zu dem Raden, zu Archedras. Gerade jetzt das Archedras mit den Titanenscheiben, weil ich glaube, die Titanenscheiben-Quest ist noch von Steve Denusa. Gehe ich ganz, ganz, ganz stark von aus, dass die tatsächlich so eine Implementierung von ihm ist und er das alles damit ein bisschen erklären wollte.
Es wäre auf jeden Fall sein Stil gewesen.
Ja, genau. Ja. Das ist voll sein Stil. Aber dann müssen wir jetzt eins und eins irgendwie mal zusammenzählen, ne? So Raden, Archedras, die Titanschreiben und Tyr. Wo will der mit den Hütern hin? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eventuell einen Archedras oder einen Ra auch dort hätten wiederbeleben sollen. Also ich glaube schon, dass sein Ziel war, die Titanenhüter wiederzubeleben. Erinnern wir uns auch an das Theater-Event in Dornogal. Auch da wird ja von einem Hüter gehilfen, ist es ein Hüter, geredet, der ja da resettet wird, weil er ja da durchdreht.
Ja.
Der spricht ja und schon, ne, also ich glaube, auch das ist Steve Denusa. Der haut ja uns schon mit allen Dingen in diese Richtung so, ja, wir können resetten, wir können wieder aufbauen, wir haben so die Maschine, die Stars. Wo will der hin?
Also ich hätte da mehrere Vermutungen, die halt alle ein bisschen ineinander greifen. Lustigerweise, das erste Video auf meinem Kanal, also auf meinem YouTube-Kanal, handelt mehr oder weniger von dem Thema. Nämlich, da habe ich so ein bisschen auseinandergenommen, okay, wo geht Dragonflight hin? Und das war noch bevor die Weltenseelen-Saga angekündigt wurde. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt mit Drachen zu tun, wir haben mit Tür zu tun, wir haben mit Elun zu tun. Also wird es wahrscheinlich so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass der Mond verdunkelt wird. Also im Grunde habe ich Midnight vorhergesehen. Ich weiß nicht,
was haben wir oft Midnight drüber wirklich geredet damals, ne? Auch wegen diesen ganzen Teleskopen, ja, die wir in Dragonflight gefunden hatten dann, ne? Mhm.
Genau. Und das, was du jetzt mit einbringst, das kann man gut kombinieren, wieder mit der ganzen Herzkammergeschichte auch, weil in der Herzkammer waren auch alle Drachen anwesend. Oder alle Drachenschwärme. Das ist kein Zufall. Und wir haben es da, ja auch mit der Bedrohung von Azor zu tun. Und als jetzt Azeroth am Ende von Amir Thrasil die Drachen ermächtigt hat, haben wir wieder eine Connection zwischen Drachen und Azeroth. Und wir haben noch eine, und das ist das andere Thema, was ich mitgebracht habe. Dieses Item hier, ne? Mhm. Und dieses Item hier, ne?
Ja.
Und dieses Item hier, ne?
Ja.
Was ist der Unterschied?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, literally.
Und das hängt auch alles mit Drachen zusammen.
Ja, voll.
Witzigerweise. Ey, ja, also das Herz von Azor wurde von Drachen ermächtigt, die Drachenseele wurde von Drachen ermächtigt und das dunkle Herz wurde von Galakrond ermächtigt, von Eridikon gestohlen. Und jetzt sagt Salat, das ist jetzt kein Drache, aber du merkst, was ich sagen will.
Ja. Und ich sag's dir, ihr wollt alle nicht hören, ich sag's dir, der Leaker hatte recht. Am Ende von Dragonflight wäre Azoroth als Drachenavatar gekommen. Fertig, Ende aus. Da oben im Baum. Die wäre da rausgekommen aus diesem Portal, was wir auch die Dingsbums-Zeichnung gesehen hätten. Da wäre sie raus. Hm. Mit so einer Kette.
Könnte sein, ja.
Das wollte also, Steve Denusa.
Ist nicht, also würde ich nicht ausschließen. Also in meinem Kopf, wenn wir das so zusammenpacken, auch jetzt mit den Sachen, die mit Odin passiert ist und Viranov und so. Es kann gut sein, dass The Last Titan ein Stellvertreterkrieg wird. Sprich, es gibt Titanenhüter, die den Titanen ergeben sind. Mhm. Zum Beispiel Odin, zum Beispiel Mimiron. Mhm. Es gibt aber auch Titanenhüter, die werden sich gegen die Titanen stellen. Vor allem Tyr. Jetzt kann man noch überlegen, wer noch freier wäre, vielleicht noch relativ sinnvoll. Haben wir jetzt auch wieder bei den Irdinnen gesehen, weil diejenigen, die sich von den Titanedikten gelöst haben, die beziehen sich häufig auf Freier. Ja. Da gibt es ein paar Quests, wo wir das haben. Das könnte schon so ein kleiner Hinweis für uns sein. Dass wir dann am Ende des Tages halt diese zwei Welten haben. Einmal Titanhüter, die sich dagegen stellen, also gegen die Titanen, und dann welche, die auf deren Seite sind. Und das könnte sich sogar noch weiter entwickeln, wenn sie dahin wollen, weil am Ende des Tages muss ja irgendwas passieren von The Last Titan.
Ja.
Und die meisten der Lösungen, die uns so einfallen, sind zu extrem. Ne, also was wie Azoroth stirbt oder so, oder Azoroth wird geboren. Ich denke irgendwie nicht, dass das passieren wird. Vielleicht passiert es, vielleicht auch nicht. Aber ich würde jetzt generell eher sagen, das ist zu extrem. Was aber passieren könnte, wäre, dass das Pantheon sich zerstreitet. Mhm. Also, dass dieser Konflikt der Hüter sich auf Pantheon überträgt. Und dass das nicht mehr geeint ist unter Amantul, sondern dass Eona und, keine Ahnung, Golganeth und Akrama oder so, dass die reinhauen und sagen, nö, wir wollen Azoroth beschützen. Amantul, nee, wir müssen Azoroth kontrollieren. Und dann zerstreiten die sich. Das sehe ich viel eher. Und daraus entsteht dann ein neuer, großer kosmischer Konflikt.
Aber, ne, dann wäre ja quasi das Gleichgewicht der Ordnung durcheinander. Wenn das Gleichgewicht der Ordnung durcheinander ist, würden andere Mächte stärker werden.
Ja, sie haben auf jeden Fall das Potenzial, dann diese Rolle zu übernehmen. Die Legion könnte das machen, das Licht könnte es versuchen, dass sie die ganze Zeit nur lauern und auf ihre Chance warten.
Ja. Ja, genau sowas. Sowas sehe ich dann da. Ja. Aber boah, dass die sich zerschreiten, ich meine, gerade wenn wir dann noch Sargeras mit ins Spiel bringen, kann das natürlich sehr gut funktionieren. Hm. Ich sehe da auch, dass das das Schlimme ist, ich sehe da so eine 20-Minuten-Cutscene, in dem einfach das Pantheon samt Sargeras miteinander redet. Also endlich mal.
Ich hätte gern so eine so Bundestagsdebatte, wo ich Sargeras geht ans Pult und dann.
Genau das hätte ich gerne. Und wir hocken dann bitte auch da und dürfen Dinge einbringen, ja, und hast mich gesehen so. Nee, ehrlich, also wirklich. Oh ja, mein Gott.
Funny.
Boah, ja, das wäre so gut, aber das passiert halt nicht. Also, wie wollen die das erklären? Das ist halt super schwierig.
Geht nur über diese Stellvertreter-Geschichte, ja, wie gesagt. Du machst das halt mit Freier und so und dann sagt die ja, hier Eona hat mir neue Order gegeben, weil Amantul ist nicht mehr zu trauen und so. Und dann kriegt man vielleicht hin und wieder auch eine Cutscene von den Titanen. Aber das ist eher, weil die Hüter machst.
Ja, denkst du, dass Azeroth dann auch mitredet?
Vielleicht ist das genau der Konfliktpunkt. So, dass das genau der Punkt ist, wo sich das Pantheon auf einmal anfängt zu zerstreiten, weil Azeroth mitreden will. Und ich mein, Amantul sagt so, nee.
Look mal, ne? Orvenia kann mit Azeroth quatschen. Also Orvenia ist sogar noch anders als Andreen oder Thrall oder egal wer. Wir haben von allen anderen haben wir immer nur gehört, sie kriegen so Visionen und so Rufe und Azeroth redet in die eine Richtung. Orvenia ist bis jetzt die erste, die eine richtige, den Dialog mit Azeroth hat. Die zweite Person, von der wir wissen, dass das passiert ist, ist Sargeras.
Magni auch so ein bisschen. Wobei bei Magni, ich sag mal so, bei Magni decken wir uns am ehesten so, hast du wirklich immer mit Azeroth geredet, wenn du geglaubt hast, mit Azeroth zu reden?
Das sind so zweierlei, sagen wir mal, er gehört zur Hälfte auch in diesen Club. Ne, der ist irgendwo ganz irgendwo drin, aber irgendwo noch nicht ganz drin. Können wir so machen. Aber kann das restliche Pantheon überhaupt mit ihr sprechen? Und kommt dann jemand und sagt, hey, Azeroth sagt was anderes. Dann sagt natürlich ein Amantul sofort, was laberst du da für einen Scheiß? Weißt wenn Azeroth reden würde, würdest du mit mir reden.
Wenn ich so drüber, also ich kombiniere gerade einfach Sachen, die wir gerade eben schon so halb angerissen haben, aber das passt jetzt sehr gut dazu. Eona ist ja anders als der Rest. Das haben wir schon sehr oft herausgearbeitet. Nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern auch ihr Hautton ist so leicht anders als bei den anderen. Die anderen sind halt entweder halt Bronze-Erdfarben oder halt so Blau-Silber-Platin. Und sie ist so ein bisschen grünlich, weil wir sie zum Leben zuordnen. Was ist, wenn der Grund dafür, dass Eona anders ist, ihr Kontakt mit der Weltenseele war? Und sie sich angefangen hat, von dieser metallischen, steinernen Form weg zu etwas Sterblichen mit eigenem Willen zu entwickeln.
Wie die Frey-Dingsbums halt auch.
Ja, wie die Träger.
Ja, Träger. Ja. Nicht nur die Träger, sondern auch die, wie heißen sie jetzt, die Ansammlung da oben der Irdernen? Die werden ja auch so, die haben ja auch die Farbe gekriegt.
Die Freigebundenen oder Freigesporenen oder irgendwie so, ja.
Die haben ja auch die Farbe gekriegt, das stimmt schon. Das wird passen. Und deswegen hat sie auch die Liebe zu Elun. Ja, okay, ist es die Liebe zu Elun oder Azeroth? Ey, immer wieder Azeroth, Elun.
Wenn wir irgendwie Elun und Azeroth gleichsetzen, oder zumindest halbwegs gleichsetzen, so, keine Ahnung. Also es müsste ja nicht das Identische sein, es kann ja, wie gesagt, meine beliebte Variante ist ja, dass Elun einfach Azeroth ist, während Azeroth träumt. Also. Dass das nicht ihr Wachzustand ist, sondern ihr Traumzustand.
Ja, genau. Ihr Yin und Yang und, halt. Ja.
Genau, und weil dieser Traumzustand vielleicht an den smaragdgrünen Traum gebunden ist, hat der so einen großen Lebensaspekt. Aber die wache Azeroth ist gar nicht Lebensenergie, sondern es ist ihr Traumzustand.
Ja,
und ihr Wachzustand kann sogar Kahn meinetwegen sein oder so.
Ja, das sehe ich auch. Also, sowas kann ich mir auch vorstellen. Ist dann auch genau dieses Bild, was wir mal hatten, von Blue Moon Little Child halt, ne? Dieses, wo die auch so leicht wie so ein Yin-Yang übereinander liegen, ne? Dieses, wo die Mutter sich so rübergebeugt und das Kind so nach unten liegend ist. Ja, genau so. So eine Yin-Yang-Darstellung. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das Chris Metzen so denkt, so will. Kann ich mir vorstellen, ja.
Die Frage. Vor allem dann hast du, also, weil Elun soll ja was Übernatürliches Sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Also das wünschen sich ja viele. Und übernatürlich ist immer so eine schwierige Begrifflichkeit, also transzendent. Mhm. Aber Träume sind immer so ein bisschen transzendent und mystisch. Also selbst wenn du es so erklärst, hast du trotzdem noch so eine mystische Ebene. Mhm. Das heißt, du hast was Konkretes, aber bleibst trotzdem vage. Ich finde, wenn man es konkret machen will, finde ich das eine relativ elegante Lösung. Mhm. Außer man will zu den Ärzten gehen, da haben wir noch andere Lösungen. Aber wenn wir das nicht machen, genau, wenn wir das nicht machen, halte ich das für eine elegante Lösung. So.
Nee, ich glaube, mit den Ärzten, das hat Chris so ein bisschen, Chris Metzen so ein bisschen abgelegt. Das ist so, das glaube ich nicht. Der akzeptiert das, was Denusa gemacht hat mit Shadowlands. Und der honoriert es auch in jetzt gewissen Bereichen. Aber er versucht es zu dodgen. Auf jeden Fall.
Also ich würde mir wünschen, dass die Ersten einfach die Titanen sind, die halt so getan haben, als wären sie andere, um halt von ihnen, also die Spur wegzuwischen, so, damit keiner checkt, dass die das waren. That's it. Das würde ich mir wünschen, wenn sich das am Ende so...
Ja, sowas in die Richtung, oder dass sie vielleicht, bevor sie eine Form angenommen haben, also bevor Amanthul vielleicht so einen Körper hatte, dass sie so als eine Art anderes Wesen, nur seelisches Wesen waren und dann mit Azeroth eben angefangen haben, die Realität zu formen. Und daraus sind dann die Körper und sowas entstanden. Aber deswegen denkt man, dass die Ärzte halt anders aussehen. Und das ist dann auch okay. Und dann kann das funktionieren.
Ja, oder sie machen halt, die Ersten sind halt mächtige Weltenseelen wie Azeroth und dann können sie sich noch überlegen, dass es noch zwei, drei andere gibt, meinetwegen Argus und Karesh oder so.
Ja.
Meinetwegen können sie das auch noch machen. Was ich fände es relativ seltsam, wenn sie irgendwann um die Ecke kommen, so nach dem Motto, übrigens, es gibt hier noch so eine Götterwelt, von der habt ihr noch nie was gehört und die sind noch viel mächtiger und das wäre so ein bisschen seltsam.
Das macht er nicht. Guck mal, was anderes. Wenn wir jetzt mit so einem Tür, mit so einem Archedras gegen so einen Odin, den hast du nicht gesehen, im Kampf stehen. Große Armee, dicke, fette Namen. Wir haben uns alle gewundert, dass Vyranov Odin mal kurz kalt stellt. Haben uns, glaube ich, alle gewundert. Ich glaube, durch die Bank weg waren wir alle so, wow. Okay, krasses Powerlevel. Ich dachte, Odin wäre immer etwas krasser. Aber gut, wir haben eigentlich auch schon gegen Odin gekämpft. Und da auch nicht.
Ja, wir haben schon gegen Odin gekämpft, aber also nur mal zur Erinnerung, ne? Odin hat Ragnaros besiegt, Odin hat mit den anderen Hütern zu sehr erklärt, natürlich, aber trotzdem, Odin hat mit den anderen natürlich auch die alten Götter gestürzt, das hat er jetzt nicht allein gemacht, aber trotzdem, das ist schon ein krasser Dude, so, den sollte man jetzt nicht irgendwie niedrig einordnen.
Nein, ich würde den nicht zu niedrig einordnen, so ist es nicht, aber auch das mit den alten Göttern. Ich denke, das war auch eine riesengroße, aus Stein gemachte Armee. Also alles, was dort vor Fleisch ist, haben sie durch die Maschine in Stein gemacht und dadurch hatten dann die alten Götter vielleicht gar keine Chance mehr. Das, ne, also sie haben Titan-Cheats benutzt quasi, sowas in die Richtung, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass mit Vyranov, war ja auch ziemlich am Ende von Dragonflight, es war vor dem Amedrasil-Patch, oder? Nee, es war während des Amedrasil-Patches, ne?
Das war während.
Das ist wahrscheinlich schon die Umkrempelaktion von Chris Metzen. Eventuell.
Gut möglich.
Das heißt, es könnte eine mögliche Einordnung der Kräfte sein, damit wir hinterher mit so einem Tür, Odin und sowas auf so einem Schlachtfeld stehen könnten. Weil vor ein paar Jahren das so hart.
Es passt halt zu dieser Erzählung, dass wir vielleicht so einen Krieg auf Azeroth haben zwischen Hütern und Azeroth-Kräften. Ne? Und deswegen mussten die Drachen bei Odin weg. Wenn Odin den Titan treu ist und so, dachte sich Chris Metzen so, das ist dann irgendwie komisch, wenn der trotzdem Drachen hat, das verwirrt die Leute, deswegen lassen wir ihm die Drachen da wegholen.
Genau. Und deswegen wollte ich da nochmal hier drauf hinaus. Das könnte schon alles so ein bisschen diese Einordnung sein zu: Er ist strong, gar keine Frage. Aber wenn der jetzt vor euch auf dem Schlachtfeld steht, ihr kippt nicht sofort um. So, wir haben auch was in petto, in der Hinterhand. So, wir können den schon.
Ja.
So,
das ist auch gut so.
Machen.
Ich will das lieber so haben als dieses, dieses Ansorf und Kerkermeister als Raid Boss, weil das ist immer so. Come on, warum können wir den besiegen? Ja, wir haben jetzt irgendein Power-Up, aber trotzdem, ich will das eigentlich nicht.
Ja, der Kerkermeister war schon wirklich da. Was das angeht, war der Kerkermeister nochmal doppelt scheiße. Also nicht, dass der Kerkermeister ja generell für sich gesehen Kaka war. Von der Erzählung her. Ansonsten war der geil, muss ich sagen. Ich fand den Kerkermeister vom Visuellen und allem her und ziemlich geil. Aber die Erzählung, aber auch das Power-Level war dann komplett braindead. Ja. Was ist da los gewesen? Ne?
Also für mich ist so die Ebene als Raid-Boss, die ich cool finde, halt genau diese Odin, ja. Kill Jaden und so. Dieses, okay, das sind halt Sterbliche oder zumindest keine Götter.
Ja.
Und die sind halt krass und wir müssen voll viel mobilisieren und so, um die zu schlagen. Aber sie sind irgendwie noch auf unserem, unserem Niveau.
Überleg mal, bei Kill Jaden hat ein Illidan mit uns gekämpft, ne? Ein nicht ausgepowerter, sondern ein voll bei Kräften gewesener Illidan hat mit uns gekämpft. Und wir haben letztens schon mal darüber geredet, wie strong und krass eigentlich Illidan ist. Also, ich würde behaupten, ein Illidan ist stronger als ein, ja, Odin. Ja, schon, doch. Wahrscheinlich wird der Odin weghauen. So, kommt drauf an, ich denke schon. Auf jeden Fall, den hatten wir bei Kill Jaden dabei. Und das funktioniert, weil Illidan ist halt so jemand, der, wenn er jetzt neben uns steht, das ist okay, weißt du, wenn man dann was weghaut. Und genauso was passiert dann auch mit Vyrhanov jetzt, wie wir es jetzt gerade, was ich angesprochen habe, mit Odin hatten. Wenn die mit uns auf dem Schlachtfeld steht, denken wir, ja, ist jetzt nicht, wir haben jetzt hier nicht Amantul neben uns stehen oder so. Aber wir wissen schon, wenn die losfliegt, ist krass. Aber die kann eben auch, wenn da jetzt 5 Odins auf die zurennen, hat auch die Probleme. Also, das ist ein richtig geiles Level, was die da jetzt aufgebaut haben und an Carrick dann aufgebaut haben, womit wir kämpfen können, womit wir auch in einem Schlachtzug auf Azoth kämpfen können, während die Titanen dann oben ja ihre Problems machen. Das heißt, wir können auch einem Iridikon dann gegenüberstehen. Aber das ist ja das Krasse daran, ne? Guck mal, wo hast du jetzt in dieser Rechnung, und wenn das alles so aufgeht, wo haben wir da Iridikon stehen? Der müsste ja noch mal eine dritte Fraktion quasi aufmachen. Der wird ja niemals auf unserer Seite stehen, auch wenn wir gegen die Titanen und die Titanhüter quasi die auf der Seite stehen. Der wird ja nicht auf unserer Seite stehen.
Ne, Iridikon ist der neue Ashara. Oder die neue Ashara, ich bin unsicher, wenn Iridikon männlich ist und sie weiblich, wie die Grammatik hier funktioniert, aber du weißt, was ich sagen will.
Ja, aber keine, Deutsch, ist halt Deutsch.
Ja. Ist schwierig. Ja, weil er ist halt in der Rolle, er benutzt die Lehre.
Ja.
So, und die Lehre benutzt ihn.
Ja.
Aber die sind eigentlich nicht auf einer Seite.
Nein. Ja.
So ist es. So, die denken sich so beide, ey, lass mal die Titanen wegbumsen, da sind wir uns einer Meinung. Ja. Aber wenn das Thema gegessen ist, sind wir keine Freunde mehr.
Ja. Aber trotzdem würde der nicht mit uns auf einer Seite stehen, wenn wir dann gegen den Titan kämpfen. Im Leben nicht. Aber er müsste.
Da weiß ich nicht genau. Ich glaube, das Ding ist, bei Iridikon, so wie ich diesen Charakter verstehe, will der gar keine Freunde haben. Den ist das scheißegal. Der will nur Rache. Der will nur alle Leuten vorführen, der ist so ein Besserwisser eigentlich.
Ja.
Eigentlich will der sagen, ich hab's euch schon immer gesagt, die Titanen sind scheiße, hättet ihr mal auf mich gehört. Und sobald er das raus hat und alle gesehen haben, oh, er hatte recht, dann ist er zufrieden und kann doch einfach sterben. Der braucht gar nicht mehr.
Glaubst du, ein Iridikon würde sich, sagen wir mal, wir sind jetzt in Uldur, wir stehen davor, dass wir die Titanen irgendwie weglasern, beschwören oder hast du nicht gesehen? Und Iridikon sieht die Chance, dass, wenn er jetzt sich irgendwie seine Energie aufgibt, stirbt, quasi heldentodmäßig macht, dass wir dadurch sehen, was die Titanen sind. Würde er es machen? Nur damit wir das alle sehen?
Ja.
Schon, ne?
Ja. Ich glaube nicht, dass der am Leben hängt. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwelche Ziele hat. Der will keine Kinder und Frauen und weiß ich nicht. Und der will auch nicht irgendwie, dass Azoth toll ist. Keine Ahnung. Das ist alles egal. Der will nur die Titanen bloßstellen.
Ja. Also,
gut. Gerade eben kam auch noch im Chat die Idee, ob Iridikon von Azoth beeinflusst worden sein könnte.
Ja.
Was ich auch sehr interessant finde, weil er ja gerade der Erddrache ist und dadurch vielleicht tatsächlich eine Verbindung zu Azoth haben könnte.
Ja, aber in diesem Gefängnis ziemlich geschützt. Aber so ein Gefängnis, was wahrscheinlich auch das gleiche Gefängnis ist, wo Azoth drin eingesperrt ist, ist natürlich auch eine sehr geile Sache. Wir wissen, dass anscheinend die Geschwister ja auch miteinander gequatscht und geredet haben.
Ja.
Also irgendwo muss er ja alles geplant haben. Iridikon auch vorher.
Ja. An der Stelle kurze Frage an dich zu Azoth, ne? Ja. Glaubst du, Azoth weiß, was die Titanen mit ihr gemacht haben?
Ja.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Glaubst du, also guck mal im Ernst, ne? Wenn wir nochmal darüber reden, ich glaube, wir haben da sogar schon mal darüber geredet. Wenn wir darüber reden, dass Eredikon da in dem Gefängnis war. Razagev auch,
ja.
Haben wir befreit, Fyrak, Vyranov. Vyranov hatte damals ein sehr starkes Vertrauen in ihren Bruder. Wusste, dass Fyrak zwar ein bisschen durch ist, aber sie hatte ganz starkes Vertrauen und worum es ging. Woher hatte sie dieses Vertrauen aufgebaut? Nicht vorher, bevor sie eingesperrt wurden. Nein, auf gar keinen Fall. Das würde nicht passen zu der Erzählung, wie die das erzählt haben. Also es klingt schon sehr danach, dass es im Gefängnis etwas passiert ist, dass sie diesen Plan geschmiedet haben, dass sie generell darüber geredet haben, wie sie das alles machen würden. Weil halt Azeroth vielleicht mit ihnen geredet hat. Das Urvertrauen kommt vielleicht auch von Azeroth. Deswegen ist die auch so krass gegen Odin direkt.
Das ergibt schon Sinn. Ah, und das hat halt lange gedauert, weil vielleicht, also wer weiß, wie gut Azeroth die erreichen kann, weißt du?
Ja, genau. Es kann ja sein, dass immer halt nur so bruchstückhafte Übertragungen
Bilder sind. Oder so.
Ja, ja,
genau. Ja. Immer so eine Vision, so, die sehen halt irgendein Bild und dann, okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Hä? Sie sehen halt dann irgendwie ein Gefängnis oder sie sehen irgendwelche schmerzhaften, oder sie hören einfach nur schmerzhafte Schreie und dann mussten sie, das hat lange gedauert, bis sie das vielleicht deuten konnten, so.
Ja. Aber dann haben wir wieder das Problem, warum hat Vyranov nicht mit uns gesprochen und gesagt, ey, ich habe Azeroth hier gehört. Vor allem, sie fragt den Amirdrasil auch noch so ganz eklig, was ist hier passiert?
Ja, ich habe mittlerweile, also das ist ja, haben wir während Dragonflight sehr häufig gesagt, warum reden die nicht miteinander?
Ja.
Ich habe, mir ist tatsächlich ein Satz von Furorion aufgefallen. Er hat gesagt über Alexstrasza, auch während Battle for Azeroth, dass Furorion wütend darüber ist, dass Alexstrasza ihr nichts erzählt.
Ja, 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 ja.
Und er hat das begründet mit, dass er glaubt, dass Alexstrasza ihr nichts erzählt, weil er vermutet, dass Alexstrasza ihr nicht vertraut, wegen Todesschwinge und so.
Aber das hat sie ja ganz klar dementiert in der Questreihe. Zeigt sie ja ganz klar, dass wenn er sich ebenwürdig zeigt, dann redet er auch mit ihr.
Ja, aber also, wenn man sich über die Geschichte der Drachen anschaut, dann ist das etwas, was häufiger passiert ist.
Ja.
Maligos hat auch super viel verschwiegen vor dem Rest. Ansonsten wäre auch vieles mit Todesschwinge aufgefallen und mit den Draktür und sowas alles.
Beides. Das ist so weird, ne? Es ist so.
Die reden nicht miteinander.
Ja, das ist sowieso richtig weird, ne? Das ist so wie so eine Ehe, 40 Jahre, Mann. Ja. Die haben gar keinen Bock mehr einfach.
Das auch Nostormu. Nostormu reist durch die Zeit, um herauszufinden, was seine Brüder und Schwestern tun, statt sie zu fragen.
Ja, ja, ja. Boss, das ist halt wirklich eine ganz weirde Angelegenheit. Aber wie gesagt, jetzt haben wir diese ganzen, du hast quasi so eine Fensterscheibe mit einem Vorschlaghammer zertrümmert und musst jetzt irgendwie gucken, wie kommen wir klar? Wie komme ich jetzt gerade klar? Und wie wird das funktionieren?
Ja, 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 ja.
Also gerade das, was wir jetzt gerade alles hatten, nur nochmal, um das zusammenzufassen. Das mit Tür wiederbelebt. All die Sachen, all die ganzen Puzzlestücke, die wir jetzt gerade gepackt haben. Mit Ra, mit Tür, mit Odin vielleicht, mit Archedras, mit den Titanscheibenfragmenten, der Kernweg, Herzkammer, Vyranov und hast du nicht gesehen? Ja. All diese Sachen leiten ja uns quasi irgendwo dahin, dass wir sagen müssen, okay, das hat jetzt irgendeinen Impact. Was du gerade schon gesagt hast, von wegen so eine Titanarmee, ne? Also da reden wir ja schon lange auch drüber, dass wir sagen, boah, wir werden so einen richtig dicken, fetten Kampf bekommen. Eine fette Armee hier, fette Armee da und die werden sich clashen oder so. Das glaube ich auch, wobei ich noch nicht ganz sehen kann, da können wir jetzt gleich nochmal drüber reden, woher die Titanen bitte so eine Riesenarmee bekommen sollen, weil eigentlich haben die kaum mehr was, außer ein paar Valar vielleicht noch. Aber können wir gleich darüber reden. Auf jeden Fall leadet alles dahin. Aber gleichermaßen auch nicht, wenn wir jetzt an Aktuelles denken, wie Xalatas, Enzov und das Licht, Red Dawn und die Arrati. Die sprengen das alles, finde ich, komplett weg. Wie kommen wir da zusammen?
Ja, du hast halt die, im Grunde genommen hast du das, was Vanilla versucht hat und auch Burning Crusade eher weniger, aber Wrath of the Lich King genauso, nämlich dieses, du hast den oberflächlichen Plot, ne? Mhm. Also du hast halt oberflächlich so Sachen wie, da sind irgendwelche Zwerge und da sind irgendwelche Ruinen und die erforschen das, weil es halt die Forscherliga ist, das wäre jetzt Vanilla. Und dann Wrath of the Lich King, das war halt die Brühe cool. Einige gehören irgendwie zu Arthas, andere nicht. Und dann bekommst du irgendwie mit, so, hey, das sind aber eigentlich Titanengeschmiedete. Und eigentlich ist hier eine Titanenanlage unter der Erde. Und ah, da ist auch noch so ein alter Gott, Yogg-Saron und so. Du hast eine Erzählung einfach auf zwei Ebenen. Mhm. Oberflächlich beschäftigen wir uns dann wieder mit dem Arathi, mit dem Red Dawn. Meinetwegen tatsächlich dann auch mit den Brühe cool und mit der Geißel. Aber währenddessen hast du auch noch diesen parallelen Plot von den Titanen und den Titanenhütern. Ich glaube, das ist eine Parallelerzählung. Und die beeinflussen sich natürlich, aber es ist nicht so, dass die Arathi dann so ganz klar sich einfach auf die Seite der Titanen oder gegen die Titanen stellen. Vielleicht passiert das irgendwann im Laufe der Geschichte, aber erstmal verläuft das nur parallel. Und ich glaube auch, dass das die bessere Erzählung ist, statt das so sehr klar zu machen, weil es dann noch schnell sehr platt wird und du holst dann auch nicht mehr alle Leute ab, weil ich finde diese Titanengeschichte und den Kosmos und so, das ist für mich das Interessanteste an WoW überhaupt. Aber ich weiß auch, dass manche Leute damit nicht so viel anfangen können. Sondern die wollen eher ein bisschen handfestere Sachen oder ein bisschen einfache Konflikte. Und ich glaube, es ist gut, dass du einfach beides bedienst.
Aber imagine, du hast jetzt eine Xanatas, ganz klare Geschichte. Du könntest halt immer eine riesen Nutznießer-Sache haben. Ne, das ist ja ganz klar. Ja. Du könntest immer so eine riesen Nutznießer-Sache haben. Und das wird so, boah, das sprengt so mein Brain. Das heißt, sagen wir mal, eine Lichtarmee der Arathi würde ich jetzt nicht gleichsetzen, wahrscheinlich mit so einer Armee von den Titanen oder sowas. Oder von uns, weil wir halt schon Power-Ups haben, die wahrscheinlich nicht haben. Also selbst wenn die ein, zwei Narus dabei haben oder so, haben die nicht so eine Vyranov dabei, nicht einen Illidan vielleicht noch dabei, nicht ein paar Titanenhüter dabei und all den Krams, den wir haben. Wir haben ziemlich mächtigen Shit am Start, ne? Alleria und so. Vielleicht sogar noch eine Sylvanas, die zurückkommt. Also wir haben wirklich crazy Shit. Aber so eine Lichtarmee, Rati, spielt nicht in unserer Liga. Aber wenn wir uns jetzt mit der Titanenarmee battlen, die vielleicht in unserer Liga spielen mag und wir dann am Ende übelst geschwächt sind, dann selbst dann kann es schaffen, so eine Lichtarmee uns komplett zu nudeln, weil wir danach halt voll genudelt sind.
Mhm. Das ist ja geil. Ich denke, also es könnte auf zwei Sachen hinauslaufen. Entweder das, was du jetzt so versuchst zu skizzieren, ne, dass es halt bestimmte Kräfte auf der einen Seite gibt und bestimmte Kräfte auf der anderen Seite gibt. Was ich auch sehr cool finde und ich glaube auch, dass das passieren wird. Die Frage ist nur, ist das der kriegsentscheidende Punkt? So, es kann sein, dass das einfach nur Ablenkungsmanöver ist oder gar nicht so wichtig am Ende des Tages, weil es letztendlich um strategische Ziele geht. Es geht nicht darum, wer hat die krasseren Soldaten, wer hat das krassere Heer, wer hat die krasseren Geräte, sondern vielleicht geht es wirklich nur darum, wer schafft es, das Gefängnis von Azor zu befreien? Irgendeine Maschine von den Titanen zu aktivieren oder zu kontrollieren, die auf einmal ganze Gebiete umgestalten kann, weil sie so mächtig ist oder so. Vielleicht geht es eher wirklich um diese strategischen Ziele. Und da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wer die krassere Armee hat oder die krasseren Waffen.
Ja. Lass uns mal kurz darauf zu sprechen kommen. Wir kämpfen mit Azors Armee gegen die Armee der Titanen. Wer sind die? Wer ist da alles in den ihren Reihen? Und gegen was haben wir zu kämpfen?
Ja, also Odin natürlich und seine Valajar. Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Ich gehe auch stark davon aus, dass Mimiron Odin treu ist. Mimiron könnte auch sehr viel so technische Geräte, also Roboter, die kann er einfach bauen. Da brauchen wir keine Erklärung, wo die herkommen.
Das stimmt.
Dann
vielleicht ist da noch eine Riesenarmee, auch die er schon längst gebaut hat in Uldur.
Ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass sie Konstellare haben und wer weiß wie viele. Und die sind auch ziemlich mächtig.
Ja.
Sie könnten arkane Dinge einbauen, zum Beispiel irgendwelche Arkangeister, Arkan Gespenster, kahngebundene Wesen. Mhm. Wenn sie richtig crazy werden wollen, könnten sie dieses Herrschaftsmagie-Gedöns machen und sagen, okay, sie haben Teile der brennenden Legion übernommen und so. Ja. Shit.
Ja, insane. Ich meine, ganz klar ist, wir wissen, dass wir in The Last Tide nach Nordend gehen, vielleicht weil dort der Kampf stattfinden wird. Das wäre ja auch ganz cool, so in der Drachenöde, kann ich mir schon vorstellen. Da wäre der Platz da, glaube ich auch, weil du musst ja schon, also das malt sich, dieses Szenario malt sich mehr aus. Und ihr wartet.
Fällt noch was ein.
Du hast da unten halt diese Titananlagen, die vielleicht schon die ganze Zeit produzieren, ne?
Ja, genau, die könnten schon die ganze Zeit produzieren. Insbesondere, wie sagt Mimiron, ne? Also der hat da aufgelegt mit der Begründung, er hat zu tun. Okay. Ja. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und wir wissen nicht, was er macht. Es gibt noch etwas, steht in den Chroniken, Band 1 auch wieder. Die Titanhüter und die Titangeschmiedeten haben Arzort nicht alleine umgestaltet, die hatten Hilfe.
Ja.
Und zwar von den Riesen. Die Sturmriesen, die Erdriesen, die Wasser, Riesen.
Ja, freilich, Boyer. Und die sind überall, liegen die ja wahrscheinlich. Wir haben ja Ferralas und den Amidrasil haben wir es ja immer wieder gesehen, ne? Wie diese Riesen so nach hinten gelegen liegen. Wer weiß, vielleicht stehen die auf und kämpfen für die. Das wäre natürlich crazy geil. Aber, okay, wir haben eine Armee. Wir haben eine riesengroße Armee. Ja. Die ist.
Ich würde nicht sagen, dass sie nichts haben. Das ist schon eine schlagfertige Truppe. So.
Die kann schon sein, vor allem Größe kann sie haben. Und eventuell ermächtigt, Arzerit ermächtigt oder so, das kennen wir. Dann komme ich jetzt gleich drauf, um das von gerade eben noch mal zu quatschen, so von wegen, warum haben wir das mit Xalathas und mit Arati und hast nicht gesehen? Was ist, wenn wirklich Xalathas die ganze Zeit versucht, wie Furorion zu agieren? Wir haben wieder Chris Metzen. Chris Metzens letzter Akt in World of Warcraft war Furorion. Also unter anderem Furorion im Mist of Pandaria. Er hat Furorion einsetzen wollen, um eine Armee in Azeroth zu bilden. Eine Armee, die gegen die brennende Legion bestehen kann. Das wollte er. Er hat Xalathas definitiv nicht erschaffen, aber er schreibt Xalathas gerade eben weiter. Wir haben uns mit den Nerubern zusammengeschlossen. Wir schließen uns eventuell mit den Arati zusammen. Weil vielleicht auch Xalathas da hinten aktiv war und die Kaiserin gelenkt hat oder wie auch immer, oder den Kaiser jetzt gerade gelenkt hat und deswegen überhaupt die Arati rübergekommen sind. Also vielleicht ist ja wirklich Xalathas aka Furorion, die uns Anduin wieder zum Licht holt. All diese Scheiße. Ja klar, wir haben ein paar Verluste, dies, das, gar keine Frage. Goblins vereinen, selbst Undermine steht jetzt quasi hinter uns. Muss man sagen. Also, wenn wir Call to Arms machen, ich glaube, selbst die Goblins würden kommen unter Gaslow. Das können wir mal stark von ausgehen.
Zumindest ein großer Teil.
Genau, großer Teil auf jeden Fall. Wir haben ziemlich viel, die jetzt richtig krass auf unserer Seite kämpfen würden. Vielleicht sogar irgendwann, ne, so jetzt dieses Red Dawn kommt, wir besiegen tatsächlich mal den scharlachroten Kreuzzug, dazu kommen dann die Arati. Die Arati kriegen wirklich mit, dass Licht nicht so geil ist oder das Auslöschen. Ferien jetzt gerade eben, diese gesamte Geschichte, die sie jetzt aufbauen. Also wir könnten eine riesengroße Armee stellen, um dann diese Titanenarmee quasi dann wegzunudeln. Okay, aber wo kämpfen wir? Ich habe gerade schon gesagt, die Drachenöde in Nordend klingt ziemlich cool. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, weil klar, ich habe auch, so wie gerade schon im Chat stand, so eine geile Szene im Kopf. Avengers, Endgame, bam, Portale gehen auf, Katka kommt rausgestürmt, so, weil es hat ein paar Leute dabei, so, da kommt Vyranov mit ein paar Drachen, da fliegen Irdane drauf, ins Battlefield rein, so. Kann schon richtig geil sein, ne? Aber wo und wie haben wir ganz Nordend vielleicht so Herde, so Brückenköpfe quasi? Wir landen wie früher so an unterschiedlichen Stellen an, wie auch damals schon in Nordend, und haben so unterschiedliche Progressions, die wir dann vielleicht durch ganz Nordend, durch die Patches durchtragen, bis nach Ulduar? Oh, wär geil.
Weißt du was? Funny ist, es gibt in Nordend ein Schlachtfeld.
Ja, 1000 Winter, ja.
Ja, und es gibt noch was Lustiges, weil du hast gerade Parallelen zwischen Xalathas und Furorion gezogen. Ja. Furorion hat erzählt, als er auf der Suche nach Informationen war, so geheime Informationen, die er nirgendwo gefunden hat, weder in Karazhan noch in Dalaran, war er in hier, wie heißt er, Avarons Kammer oder so ähnlich.
Ah, Avarons Kammer, ja. Ja.
Genau, genau. Ja, also dieser Raid, der da an 1000 Winter angrenzt. Und ja. Dann hat er erzählt, ja, die waren nicht gut drauf, ihn zu sprechen.
Ja.
Auf jeden Fall. Da denke ich mir so, sie könnten dieses Schlachtfeld neu benutzen.
Oh.
Als, was wäre mit einem PvE-Schlachtfeld in WoW? Was hältst du davon?
Kriegsfronten nur in richtig gedacht.
Ja, vielleicht kann man sogar auf Seiten der Titanen spielen, so. I don't know.
Okay, dass
man sich
das
selbst entscheiden muss, ob man Pro- oder Kontra-Titan ist.
Das glaube ich nicht, aber ja, 1000 Winter ist auch, I guess, könnte ein Teil davon werden. Für nur das wäre es zu klein. Weil, ich meine, wir müssen schon überlegen, von was reden wir hier? Von welcher Riesenarmee reden wir?
Ne? Es muss nicht der ganze Krieg sein, aber wenn es darum geht, halt Krieg darzustellen, ich meine, warum nicht auch mal mit einem PvP-Schlachtfeld wieder ein bisschen Lore-Bezug geben? So.
Gerne. Gerne, gerade. Gib mir Original 1000 Winter zurück und ich bin nur da drin. Nur, weil 1000 Winter war geil.
Kann man ja ein bisschen updaten, so sagen, okay, hier haben wir neue Kriegsmaschinen gebaut und wir haben auch neue Sachen mit Azerit und mit Schwarzblut gefüllt. Dann kommen die Goblins mit so einem Riesenmech oder
so. Überleg mal, wir haben ein PvEP, was weiß ich was, Schlachtfeld. Links startet Allianz, rechts startet Horde und wir müssen die Festung einnehmen. Und welche Fraktion die Festung als erstes einnimmt, und den Knopf drückt, die gewinnt.
Ja.
Und man kann sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen, na, so, hier so, ich werf dir mal eine Bombe rein und so. Wie übertrieben geil wäre das?
Man kann ihm ja sonst welche Lore-Bezüge geben, so wie ich gerade eben schon angedeutet habe. Vielleicht gibt es strategische Ziele. Vielleicht ist da eine wichtige Leitung, die repariert werden muss oder zerstört werden muss, je nachdem, ob irgendwo Energie hin muss oder nicht oder so. Und das ist der Lore-Bezug. Und dann mach einfach Schlachtfeld. Gib ihm.
Voll. Du könntest so viel reinbringen. Der Pfad der Titanen von Dragonflight, ne? Von der Drachenöde. Ja. Der ja auch irgendwo hingehen sollte. Damals sollte auch ein Feature sein, haha. Kommt dann bestimmt mit Last Titan, so wie das Tanzstudio. Das könnte so viel Geiles sein. Glaubst du? Guck mal. Wir wissen, Nordend war ja nicht immer eisig. Das wissen wir. Nordend war nicht immer bergig und eisig, sondern die sind da drauf gezimmert worden. Weil der Pfad der Titanen liegt unter den Bergen und unter dem Eis. Der Würmruh-Tempel ragt tiefer, als wir eigentlich wissen. Das wissen wir auch. Wir kennen die eine kleine Kammer drunter, wo wir wissen, da sind ja die Instanzportale drin. Aber generell geht man davon aus, dass der Würmruh-Tempel generell sogar noch größer ist. Wir sehen jetzt, Eridikron startet in Uldur Phase 1 zu Titanbeschwörung. Odin und die gesamte Armee von Odin wird auf den Plan gerufen und vertreiben Eridikron. Ist ja in Ordnung. Und dann denken die sich, scheiße, okay, jetzt kommen die Titanen, jetzt müssen wir uns hier aufstellen, wir müssen Uldur verteidigen. Die krasse Verteidigung Uldurs.
Mhm.
Und bei diesem Punkt wird dann quasi das gesamte Eis und die Berge, also Nordend wird vielleicht in seinen ursprünglichen Zustand, Kristallsangwald, all das, Eiskron-Zitadelle und so. Vielleicht wird es in seinen ursprünglichen Zustand gesetzt. Das könnte richtig geil sein, ne? Dann könnten wir auch
ein neues. Ja, nicht zum Kristallsangwald auf was während Dragonflight. Es sind ja auch Bemühungen, wieder zurückzuverwandeln. Ja, ja, ja.
Ja, aber eben durch diese Maschine quasi, ne? Hm. Das könnte geil sein. Aber jetzt, bei dem Erzählen ist mir was eingefallen. Da trägt eine Frage an dich. Wie denkst du, würde es laufen? Würden wir Uldur angreifen und gegen die Titanenhüter, um die Titanen dann irgendwie zu besiegen? Oder sind wir es, die von Odin und allen angegriffen werden an Uldur und versucht werden abzuhalten, die Titanen zu holen? Beide Szenarien wären geil, so ist nicht. Aber ich glaube, den Spieler in der Dev-Position ist schwierig, weil du keine Progression hast.
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also du kannst natürlich so ein, zwei Bosse machen, wo du irgendwie so Wellen abhalten musst. Was hatten wir ja schon in der Vergangenheit hier und da auch.
Ja, genau.
Aber ein ganzer Raid so, oder ein ganz, das wäre irgendwie seltsam.
Ja.
Also vielleicht könnte man es so gemischt machen, dass man sagt, okay, Odin landet mit seinen Hallen der Tapferkeit, weil das ist ja ursprünglich abgebrochen worden von Uldur, dass man die Lore vergessen hat, landet der einfach wieder an Uldur und hat dann stürmt seine Valar-Jaw. Und das ist vielleicht was, was man sogar tatsächlich verteidigen muss. Und dann schaffen die es aber, also das ist dann der erste Boss, schaffen die es aber, mit einer anderen Welle einen anderen Weg zu finden. Und dann sind die vor uns an einem bestimmten geheimen Ort in Uldor, den wir bisher nicht kannten.
Ja.
Und dann sind die da aber schon da. Und dann greifen wir an oder so.
Vielleicht macht natürlich man so
ein Wechselspiel.
Kannst natürlich auch Sturmhain stark damit einbinden, ne, dass sie teilweise vielleicht die Maschinen dort mit Mimiron übernehmen und dort dann Einheiten produzieren, wo wir uns dann durchschnitzeln müssen. Wo dann da tausende Zwerge stehen oder sowas. Das kann
natürlich sein. Also Uldor ist von der Lore her gigantisch. Also ja. Uldur ist so groß wie ein ganzes Gebiet, wenn nicht sogar noch größer. Ne? Also da gibt es so unterschiedliche Zeichnungen oder Bilder von.
Dann
können da richtig viel machen.
Ja, vielleicht ist dann da sogar Mimiron irgendwo eingeschlossen und baut da für sich und hast du nicht gesehen. Und dann kommen wir zusammen.
Wenn du dir alte Bilder von Uldur anguckst, ne? Also die ersten Konzeptzeichnungen von Uldur, dann frage ich dich, wo ist das bitte im Raid? Weil das hier zum Beispiel da oder
ja,
da.
Ja, voll. Super vieles. Hä? Na gut, das letzte, also, das letzte ist der Weg. Das ist der Train. Von Mimiron zu zurück.
Wenn du Mimiron stimmt, das könnte die Bahn sein.
Ja, ja genau, das haben die sogar damals gesagt. Das ist die Bahn. Also ja, du kannst da super viel machen, so ist nicht, ne? Und du kannst auch die Neruba mit einbauen, die uns dann sagen, hey, wir haben über Asiol Nerub, Ashkaet, haben wir vielleicht einen Zugang, ne? Wir kommen da ran und sowas alles.
Aber hier zum Beispiel Halle der Stein, Halle der Blitze, viele wissen das nicht, aber das ist auch alles Uldur.
Ja, yeah, freilich.
Das ist nicht nur der Raid so.
Riesig.
Es gibt zum Beispiel auch das Bild hier, das finde ich auch krass. Ja. Hier im Hintergrund siehst du diese großen Steinstatuen und so.
Wo wir von Weg, Armee also, geredet haben, ne? Also das kann ja auch alles dann der Armee zugehören, ne? Auch enorm so. Das heißt, der Raid könnte ja sein, der erste Raid von The Last Titan, wir dringen dort ein, kämpfen gegen Mimiron, die Armeen vor Ort. Mhm. Und der letzte Raid ist vielleicht wieder dort, andere Ebene, aber wir müssen verteidigen. Das ist auch eine coole Sache, by the way. Ich meine, man kann es genügend differenzieren, dass das jetzt zwei unterschiedliche Schlachtzüge werden oder so, dass das jetzt styletechnisch nicht gleich aussieht. Aber es würde mehr Sinn haben, sag ich mal. Es würde einen Impact haben. Das wäre cool.
Ja, ich habe noch ein Bild, um zu verdeutlichen, wie groß Uldur ist. Das ist natürlich eine verworfene Idee mittlerweile, aber ursprünglich hat Chris Metzen sich gedacht, Uldur ist größer als Kalimdor und größer als Nordend.
Ja.
Einfach ein ganzer Hafen. Kontinent.
Ja, voll. Uldur ist insane groß und hat auch insane Potenzial. Aber jetzt müssen wir überlegen. Wir haben dann da diese Sachen. Also ja, Xalatas hat vielleicht verpisst sich dann auch. Sie wollte einfach nur, dass die Titanen kaputt sind. Warum? Kann man jetzt vielleicht reinspinnen, weil sie dann sich um Karesh kümmern kann oder weil sie wieder ihren Planeten aufbauen kann? Vielleicht ist sie Karesh ja wirklich oder hast du nicht gesehen? Kann ja immer noch sein, dass das ein Placeholder war bei dem 1117 Lehrensucher-Ding. Also es ist definitiv ein Placeholder, Naru-Ding, was wir da gesehen haben.
Es ist ja nicht mal zwingend ein Naru-Ding. Wir wissen jetzt nur, sie ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall ein Geschöpf der Lehre.
Genau.
Punkt.
Genau, aber so. Wie ist
da, dann da gibt es natürlich jetzt verschiedene Varianten.
Ja, genau. Auf jeden Fall kann man dann sagen, okay, sie ist vielleicht in die Lehre übergegangen, da weil Karesh zerstört wurde wie die Astralen oder hast nicht gesehen, weil eben, keine Ahnung, Dimensius da war oder hast nicht gesehen. Und sie kann sich dann um Karesh kümmern. Das kann ihr Beweggrund sein, deswegen müssten wir auch nie gegen sie kämpfen. Was, glaube ich, für uns alle funktionieren würde, weil ein Kampf gegen sie ist halt super schwierig. Iridikron hat sein Ding auch, ist auch fein so. Titanen sind vielleicht besiegt, der setzt sich zur Ruhe oder stirbt dann oder was weiß ich was. Aber ein Punkt haben wir insane ausgelassen an dem Ganzen. En'Zoth und die leeren Götter, die alten Götter bei uns. Enzoth hat einen Pakt mit Xalatas. Xalatas hat vielleicht wirklich nur vor, dass die Titanen kaputt sind, damit sie weg kann. Sie interessiert Azoth nicht wirklich oder sie braucht vielleicht Azoths Energien ein bisschen, um ihren Planeten neu zu bauen, damit sie als Weltenseele da wieder reinschlüpfen kann, damit sie irgendwann mal schlüpfen kann. Ist okay.
Ja.
Aber dann überlässt sie uns auf jeden Fall den alten Göttern und wir haben dann Enzoth und Black Empire am Start, oder was? Würde das noch funktionieren? Das ist der Punkt.
Das Ding ist, das führt jetzt bis, also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt noch so ein großes Fass aufmachen will, aber
ich habe Zeit.
Ja, ich versuche es so kurz zu halten, wie es geht. Bei dem Lorewalking-Ding, wo wir Xalatas in der wahren Form sehen, da hat sie ja diese, da sind ja alle vier alten Götter. Und die verurteilen dann Xalatas ja und packen sie in den Dolch und dann macht Xalatas ja noch ihren Deal mit Enzoth. Es ist sehr interessant, dass am meisten redet der Yar Sharash. Mhm. Was auch schon mal cool ist, weil wir haben wenig überhaupt Dialog von Yar Sharash.
Mhm.
Und wir erfahren da ganz bisschen was darüber, was Xalatas eigentlich falsch gemacht hat.
Mhm.
Und das nicht viel. Aber sie sagt etwas. Und zusammenfassend kann man das ausdrücken als, dass Yar Sharash Xalatas Selbstsucht vorwirft.
Ja.
Und dann sagt Yar Sharash noch sowas und du wirst nicht miterleben, wie quasi diese Welt mit der Macht prosperiert und toll wird und sowas alles. Und mit dem, in dem Zusammenhang mit dessen, was wir in TWW erfahren haben, bin ich auf den Gedanken gekommen, was ist, wenn die alten Götter genauso wie Archedas, als sie sich immer weiter Azoth genährt haben, dann einen freien Willen bekommen haben und dann vielleicht sogar das Gute für Azoth wollten. Dass sie wollten, dass Azoth mächtig wird und aufwächst und sowas alles. Aber Xalatas hält an dem ursprünglichen Plan der Lehre fest.
Ich hätte jetzt, wie du das jetzt gesagt hast, bis zu deinem letzten Satz habe ich gedacht, du meinst es genau andersrum.
Nee, weil gerade die alten Götter sind ja im Kontakt mit Azeroth.
Das stimmt.
Und die alten, ne, also die greifen ja nach ihr. Und da ist auch immer die Frage, okay, die waren jetzt ja Tausende da herrschend, warum haben die Azeroth dann nicht verdorben und sowas alles?
Ja, noch was anderes. Geht es, würde, nach dem allen, was wir jetzt hatten, Enzoth, alte Götter, gerade eben, haben wir gerade eben alte Götter? Eigentlich nicht, ne? Wir haben da unten ein bisschen Spinnen und ein bisschen Blut.
Die sind
aber
tot.
So richtig
die
alte Götter haben wir nicht.
Gregory hat es uns auf der BlizzCon gesagt, Xalatas hat es uns gesagt, die sind tot. Tot heißt nicht, dass sie nicht wiederkommen können, aber die sind tot.
Ja, aber auch generell, wir haben gerade nicht so wirklich Black Empire, auch wenn wir mal ein bisschen im Black Empire unterwegs sind, aber das Theme, Legion, Geißel, alte Götter, haben wir gerade nicht, würde ich behaupten.
Nö.
Aber würde es funktionieren, nach der World Soul Saga, wenn das dann alles so funktioniert hat und wir übrig gelassen werden, vielleicht mit einem wiederbelebten Enzoth, weil er im Dolch chillt oder was weiß ich was, würde es funktionieren? Ich würde sagen, nein. Vom Theme her, glaube ich, würden die Leute genug haben. Jetzt davon.
Ja, Lehre ist erstmal durch. Sie können das als Cliffhanger reinmachen. So, keine Ahnung, so Sachen wie tatsächlich in irgendeiner Nebenquest oder in irgendeinem Raid oder so passiert das so parallel, dass auf einmal der Dolch wieder da ist und Enzoth schnappt sich ein Tentakel von Yogg-Saron und lebt dann in dem und
ja, quasi durch die Action, die wir machen mit den Titanen, kann Enzoth sich mit einem Dolch kurz wird abzwicken, geht weg mit irgendeinem, keine Ahnung, vielleicht einen neuen Bösewicht, der erschaffen wird, der für die Zukunft dann irgendwann mal relevant wird, irgendein cooler NPC oder so, der sich den Dolch dann sneakt und so. Und dann haben wir so einen Cliffhanger drin. Aber ich denke ganz klar,
aber danach
muss Geißel oder so sein. Ja, muss.
Genau, also danach sehe ich viele Möglichkeiten, ne? Also wirklich viele. Also großes dunkles Jenseits ist eine Möglichkeit, also andere Planeten und so. Dann Arati Empire ist eine Möglichkeit. Dieser Titan-Konflikt, den ich gerade aufgemalt habe mit verschiedenen Absplitterung ist eine Möglichkeit, dass wir da was zu machen. Ashara und wieder Aufkeimen eines Elfenimperiums und Trollimperiums wäre eine Möglichkeit.
Ja, boah, schwierig. Ey, ich Es ist so wild. Wir haben nur noch ein paar Monate, ne? Dann wissen wir, was Midnight kommt. Wir haben eigentlich keine Ahnung, wie viel Zeit noch. Kann jetzt am Sonntag dann sein, dass am Sonntag wir wissen, was F2 wird, was der Raid wird, was wird der Endboss von TWW? Das wird dann höchstwahrscheinlich jetzt, also allerspätestens nächste Woche wissen, weil ansonsten wird die Zeit. Wir haben noch 9 Wochen, bis der Raid kommt. Die müssen testen. Ja. Also, oder 9,5. Das wird wild. Also, wir sind kurz, ja, wirklich kurz vor allen möglichen krassen. Übrigens sind wir kurz vorm Live-Lore Walker am 2.8. in Hamburg. Muss ich auch noch mal reinbringen. Nee, aber wir sind kurz davor und wir haben so viele Fragezeichen. Das ist so krass.
Ja, also geil. Wirklich.
Ich muss auch noch mal eine Lanze brechen für die letzte Folge. Ich glaube, einige haben mich ein bisschen missinterpretiert und missverstanden und haben einen Satz nicht ganz mitbekommen, als ich gesagt habe, TWW ist eins der besten Add-ons, die wir haben. Actually, in all den 20 Jahren. Weil da sind einige, die drunter geschrieben haben, dass ich TWW voll wegbäsche. Nee, ich kritisiere nur auf dem obersten Zipfel vom Mount Everest, aber trotzdem darf ich kritisieren. Nein, TWW ist wirklich gut. Also wirklich absolut klasse.
Ja, ich weiß ja, woher das kommt. Du hast in letzter Zeit ja viel Classic gespielt. Und wenn man viel Classic spielt, dann fängt man automatisch an, über Retail zu ranten.
Ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Das ist irgendwie so bei der Scharstellung mit drin. Nein, ja. Ja, das, mich regen eher die Spielfeatures auf. Anstatt wir hatten lore-technisch gesehen, haben wir bisher nichts Besseres gehabt. Da stelle ich sogar WoD nach hinten und Shadowlands da hinten. Shadowlands ist ja, wie gesagt, in Klammern außer der Kerkermaster. Lore-technisch finde ich absolut gigantisch gewesen. Also emotional lore-technisch und Immersion mit Anduin, Sylvanas, Uther und so. Ich finde, das war insane. Aber ja, TWW ist all over gesehen, was wir haben bisher. Auch wenn es zu einer Saga gehört, ist es absolut krass gut. Also wirklich gut.
Ja.
Finde ich insane.
Ich denke auch, wie gesagt. Ne, also ist bei mir auf jeden Fall in den oberen 50% der Addons. Wie hoch es genau landet, hängt jetzt sehr stark vom letzten großen Patch-Up.
Gut. Ich sage auch natürlich, bis jetzt kommt jetzt halt wirklich ein Nonsense-Raid, wie ich mir ausgemalt habe, so Red Dawn-mäßig, dann müssen sie einen guten Übergang schaffen. Also.
Ja. Ja, also Legion ist bei mir auch nur deshalb auf Platz 1, weil Argus aus meiner Sicht der beste letzte Patch war, den WoW bisher hatte.
So. Ich denke mir immer so, guck mal, ich meine, klar, man muss ja immer die Erweiterung in der Erweiterung sehen, in der Zeit, wo die Erweiterung gekommen ist. Da muss man die halt die sehen. Und wenn ich eine Insel von Quel'Danas in Legion gekriegt hätte, mit den Möglichkeiten, mit den Raid-Möglichkeiten, mit den Endgame-Möglichkeiten. Sorry, Endpatch von Burning Crusade ist der beste. Weil das war geil. Ja. Das war für die damalige Zeit gesehen insane.
Ja, das ist richtig. Man kann Sachen auch im Kontext der Zeit betrachten. Nichtsdestotrotz, selbst wenn ich Sachen im Kontext der Zeit betrachte, der Grund, warum ich nicht Wrath of the Lich King nenne, ist dieses Kreuzfahrerturnier. Das ist aus meiner Sicht der schlechteste Patch in der WoW-Geschichte.
Aber das war ja auch nicht der letzte Patch. Hallo?
Nee, war es auch nicht, aber trotzdem.
Der letzte war Rubin-Sanktum, denk dran. Der hatte nicht mal irgendwas mit Wrath of the Lich King zu tun.
Ja.
War noch ein anderes Konzept.
War
noch ein anderes Konzept. An sich war das ja. An sich muss ich aber auch da sagen, war es ziemlich cool, Wrath of the Lich King, mit den drei Dungeons, die noch dazu gekommen sind, ne? Grube Saron.
Das sehe ich eher als Bonus, ehrlich gesagt. Für mich war mit Arthas das vorbei. So.
Das war sehr, sehr, sehr cool, was da war. Aber ja, Insel von Quel'Danas damals, so der ganze Server arbeitet daran, dass die Rüstmeister und sowas.
Das war cool. Ja. Du hast recht, für die Zeit von Burning Crusade war das insane gut.
Weil das so halt ganz anders war, ne? Dass auf einmal der Server, ich meine, klar, wir hatten das Akku-Event schon, wo der Server was gearbeitet hat, aber da war so.
Die tägliche Quests erfunden, ne? Also das musst du dir auch mal so wieder vergegenwärtigen. Also so wie wir es heute kennen, so, du hast ein Hub mit irgendwie 7 täglichen Quests oder so.
Ja, gut,
das kam da erst richtig.
Ja, in Burning Crusade kam es, aber nicht in der Insel. Du hattest es in der Theorie schon bei den Shatar, der Himmelswache, hattest du deinen ersten richtigen
Daily Quest. Stimmt, da hattest du auch schon solche kleinen Hubs. Ja, doch, du hast recht. Du hattest die Shatar und du hattest auch diese Ogrilla hießen die,
glaube ich. Ogrilla und Skettis, genau, ja.
Genau,
Skettis, ja. Das waren die beiden. Stimmt. Aber du hattest halt eine Progression mit Dailies, weil du hast ja, je mehr Dailies ja. oder je mehr Leute auf dem Server die Dailies gemacht haben, desto eher kamst du in die nächste Phase, wodurch der Rüstmeister freigeschaltet wurde und du dann noch mehr Dailies hattest und noch weitermachen konntest. Das war halt, und du hattest so dieses das erste Mal finde ich, dass du ein dass die Welt sich entwickelt, so, hey, da wird gerade eine Insel angegriffen über Silbermond, so, das ist so eine, das war cool. Das war einfach.
Ich gebe dir tatsächlich recht. Ich bin ja tatsächlich eher ein krasser Gegner von Burning Crusade.
Ich auch.
Immer wenn Leute sagen, Shadowlands hat eine wirre Lore, dann frage ich mich, habt ihr Burning Crusade überhaupt gespielt? Also Burning Crusade hat die wirreste, komplett seltsamste Lore überhaupt und noch richtig Classic schlecht auch. Erzählt.
Classic und Burning Crusade tun sich da nicht viel. Classic
denke ich mir immer so, okay, ey, die machen wenigstens so Worldbuilding und jedes Gebiet hat so cool Gedöns und so. Ja. Da verstehe ich schon so. Aber bei Burning Crusade niemand rafft da ein. Also mir kann niemand erzählen, dass die Burning Crusade Lore wirklich raffen. Also selbst ich habe Schwierigkeiten und ich glaube, ich beschäftige mich sehr viel mit der WoW.
Ja, vor allem, es hatte halt keine Hand, kein Fuß, nicht mal irgendwelche ansatzweise Auswüchse von Gliedern. Burning Crusade war halt, es ist ein super geiles Add-on und spieltechnisch gesehen damals perfekt gewesen. Aber narrativ gesehen, warum zum Fick ist da Illidan?
Ja, Illidan als Gegner ist seltsam und dann ist irgendwie die Brennerlegion doch da, aber auf welcher Seite sind die eigentlich? Dann heißt es, erst sind die auf Illidans Seite, dann wieder nicht. Dann erfahren wir, also das verkaufen die dann damit, dass wir erfahren, wie es dann wirklich ist, aber auch das
war voll nicht ist so
sehr wirr erzählt, ja. Und dann auch mit Keltas, dass der dann dein Gegner ist, obwohl du ja selbst Blutelf unter Umständen spielst und dir wird auch nicht so wirklich erklärt, was da Sache ist.
Ja, da war so viel, da war so viel Mist bei. Ja, war schon insane. War intens. Scherbenwelt war intens, was Lore angeht. Auch mit den Netherdrachen, da brauchen wir gar nicht anfangen. Junge. Das war heftig.
Das könnten die heute, also wenn die heute solche Schnitzer machen würden, da käme aber ein YouTube-Video nach dem anderen, wie scheiße Blizzard.
Ja, und dann auch zu Recht halt wirklich. Also, aber gut, das war halt die damalige Zeit. Aber wie gesagt, gerade da finde ich halt die
Insel. Genau, das war die damalige Zeit. Ja. So, aber,
Und es ist ja auch aus einer kompletten Umstrukturierung entstanden, Burning Crusade. Weil Burning Crusade war ja nie als Erweiterung gedacht. Niemals. Es sollte ja, das war ja so ein Zeitding, was man ja irgendwann mal bringen wollte. Und als man gesehen hat mit Classic, so, oh, ich glaube, wir machen jetzt nicht noch Patches. Wir gehen auf Erweiterungen. Dann hat man halt mal schnell die Erweiterung zusammengeschustert und hat halt die Erweiterung
so gebracht. So technisch, wie seltsam das gebaut ist, dass das Drennergebiet und das Blutelfengebiet halt auf der Insel oder auf der Map ist von der Scherbenwelt, obwohl das ja eigentlich zur alten Welt gehört. Du merkst nur richtig, dass die Programmierer sich dachten, scheiße, wie machen wir das
denn? Ja, ist so. Aber wir müssen fertig werden, so. Ja, das ist halt die damalige Zeit, deswegen, aber trotzdem ist es halt damals geil gewesen. Wir haben ja alle Spaß gehabt bis zum geht nicht mehr und der Erfolg gibt's ja noch nur mal recht und so. Aber ja. Heute muss ich schon sagen, Argus war schon wirklich sehr, sehr, sehr strong. Aber wie gesagt, es kommt jetzt ganz drauf an, was bringt jetzt TWW? Aber TWW ist stark. TWW ist unglaublich stark. Ich bin nur von dieser Feature-Überdrossenheit so, hier noch mehr.
Das kann ich nachvollziehen.
Boah, es ist einfach too much, so, dass ich mir denke,
Es gibt so viel zu tun und gleichzeitig nichts. Ja. Das ist so ganz seltsam.
Diese durchtriebenen Duos gerade. Du spielst die 20 Minuten und du hast quasi eigentlich schon wieder durch, kannst aufhören. So.
Ja. Man kann halt überall reingrinden, überall Ruhmstufe auf Max bringen, überall alle Währungen farmen, um jeden Transmog-Spielzeug sonst was zu kaufen. Mhm. Aber es ist alles relativ bedeutungslos.
Genau, das ist. Das habe ich vor zwei Tagen morgens, weil ich habe das, die Kommentare haben wir im Stream morgens besprochen gehabt. Und das ist das, was ich meinte. So dieses, es hat einen Wert. So, was ich da gerade mache, hat einen Wert. Und ich denke, das kommt ganz klar daher, dass wir diese riesengroße Ausrüstungsspanne haben von LFR bis halt oder NRC Dungeon bis Mythic Raid. Das ist ein so großes Ding. Und jeder jagt gerade so der Ausrüstung Seasonal Stuff hinterher und das hat einfach gar keinen Wert mehr, weil in zwei Monaten ist das.
Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass wir was zu tun haben. Ne? Ja. Wenn es für einen nichts ist, dann ist ja okay. So, ich habe auch gemerkt, so dass hier ein Heilsturz da, das macht mir nicht so viel Spaß. Ich mache es jetzt einfach nicht mehr, weil ich mir denke, wow, ist jetzt auch nicht so wichtig.
Ich habe die Ruhmstufen da voll gemacht und war fertig. Also.
Ja.
ja, ich mache da auch nicht so. Die Duo ist jetzt so.
Ja, die Vision habe ich durchgegrindet, das hat mir Bock gemacht, das waren 3 lustige Tage und ist jetzt auch gut.
Ja. Ja, genau. Aber das ist genau, das ist irgendwie so ein bisschen gerade das Traurige. Dass es halt der Wert halt gerade nicht so gefühlt da ist, finde ich.
Ich glaube, dieser Grind, dass wir wieder Spaß am Grinden haben, das wird nochmal richtig krass, wenn Housing da ist, weil ja. Da haben wir wieder so eine Motivation. Ne?
Weil das
Grinden wieder geiler.
Guck mal, ich finde auch, ich grinde ja gerne für Transmog zum Beispiel, nicht Mounts oder so, aber ich habe halt so eine riesengroße Bibliothek mit Transmog, dass ich actually gar nicht mal so viel wechsle oder so. Beim Housing hast du zwar auch deine riesengroße Bibliothek wahrscheinlich, aber du siehst alles gleichermaßen, weil du halt ein großes Haus hast und viel mehr ausstellen kannst. Und ich glaube, das wird der Wert sein. Genau,
du nimmst dir dann einfach vor, ach komm, jetzt baue ich mir aber eine Bibliothek, aber da brauche ich ja noch Bücherregale. Und dann
voll, das wird
Bücherregale fahren oder so.
Das wird geil, ja. Und deswegen habe ich ja gerade, wie gesagt, und das als abschließendes, deswegen habe ich gerade den Spaß an Classic, weil wenn ich da irgendwie was ein Level erreicht habe oder die Levels gemacht habe oder sowas, es hat einen Wert wieder gefühlt so und ich habe ein bisschen Nostalgie-Kick und das macht gerade einfach Spaß. Aber TWW ist eine sehr, sehr, sehr gute Erweiterung. Wirklich.
Ansonsten, ich glaube, was sie früher viel gemacht haben, ich glaube, das sollten sie wieder machen, ist dieses, sowas wie Magierturm oder anderes oder AQ-Eröffnung. Das ist so ein, vielleicht so ein serverweites oder so Ressourcensammelgedöns gibt und dass du dann irgendwas freischaltest, was wirklich cool ist. Ja. Wo die Leute halt Spaß dann haben. So. Ich glaube, das wäre ganz cool, weil dann haben die Leute noch so eine Motivation, da irgendwie dran teilzunehmen an den Dailies und World Quests und so.
Bin ich dabei, ja. Sowas kann man auf jeden Fall machen. Sowas wie AQ-Öffnungen oder so World Events, wo der Server arbeitet. Klar, mit den Layern, jetzt ist natürlich alles relativ schwierig. Aber man kann ja regionstechnisch vielleicht machen so, hey, die Deutschen gegen die Franzosen, das wird ganz übel. Kann man ja machen, ne?
Oh, stell dir mal vor, wie irgendwie wäre es geil, aber irgendwie wäre auch der Aufschrei wahrscheinlich voll groß, wenn die den Raid machen, die so gegatet, so von wegen, ihr müsst reingrinden und Ressourcen beschaffen.
Oh nein.
Das wäre auf einem ganz anderen Niveau.
Nein. Boah.
Ich würde es irgendwie mega feiern, aber ich weiß, wie viele Leute sich aufregen würden.
Ich meine, ich würde es auch übelst feiern, wenn wir so alle zusammen agieren könnten dafür, ne?
Ja. Aber, so nach dem Motto, wir müssen jetzt nach Karesch, aber wir müssen ein Raumschiff bauen, wir brauchen Ressourcen. So, auf geht's, wir brauchen Millionen von Erz.
Boah, das wäre so insane. Das mit dem Magierturm war damals ziemlich cool mit diesem Freischalten vom Turm.
Ja,
war cool. Aber auch so Akku, Insel, waren viele so coole Sachen. Ja, ich bin mal gespannt, was Blizzard sich da noch einfallen lässt und jetzt rauszaubert in den nächsten Tagen und Wochen. Wird cool. Ich bin gespannt, aber ich freue mich aufs Game einfach. Bin mal gespannt, ob wir jetzt am Sonntag dann Xbox Game Show Dingsbums da was sehen.
Ja. Ne? Dein größter Wunsch?
Das ist ein Riesenproblem, weil ich wünsche mir den Red Dawn Patch. Ich wünsche mir ihn wirklich, aber dann, dass der auch bitte einen riesengroßen Cliffhanger dann für Midnight bringt und nicht einfach nur Red Dawn behandelt, sondern der muss dann einen richtig offenen Strang haben. Wenn ich mir aber wirklich so richtig wünschen könnte, wie ich es wollte, boah, dann landet da an der Küste bei Gilneas, so zwischen Gilneas da, so Süderstate, dann landet da die Arati, das Arati-Imperium. Mit Naru. Okay. Mit Naru, also richtig Lichtarmee, Arati und dann Xalatas kriegt richtig auf die Mütze irgendwie sowas. Ja.
Okay. Mein Wunsch ist HDZ. Wir kriegen einen Raid, der zeigt, wie die alten Götter Xalatas gefangen genommen haben. Weil dem muss ja was vorweggegangen sein.
Lehrensucher-Show quasi, ne? Das ja.
Ja.
Ja. Ja.
Das ist mein Wunsch.
Würden wir in diesem Wunsch als wir spielen? Oder sind wir dann, was hat er damals gekämpft? Vielleicht Anhänger von Xalatas.
Anhänger von alte Götter, je nach Perspektive. Wir wechseln vielleicht ein bisschen. Dann erzählt uns vielleicht noch Yasha Rasch Geheimnisse, die wir noch nicht wussten oder so. Das hat voll viel Potenzial. Ich fände das richtig geil.
Wäre geil, ja. Ja, das.
Und dadurch wird er dann auch bestätigt, dass es Sterbliche zur Zeit des Schwarzen Imperiums gab.
Oh ja. aber hat halt auch Potenzial, ganz viele Fragen, Red Cannon Flex, hast du nicht gesehen, aufzuwerfen, wenn sie dann an alles denken. Da muss ja wirklich an alles gedacht werden, ne? Das ist halt, ja.
Ja. Darum ist es auch nur mein Wunsch. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich habe meinen Wunsch geäußert.
Super, super schwierig. Ja, ja gut, alles klar. Dann war's das für die Folge. Denkt dran, Tickets, chromi.de, Tickets, könnt ihr Tickets kaufen für Lawwalker, live Lawwalker in Hamburg, in Experian Hamburg. 80 insgesamt verfügbar. Ich würde Gas geben, FOMO, FOMO, FOMO. Hä? Nein, Spaß. sind noch 3/4 verfügbar. Ihr habt genügend Zeit. Und wir sehen uns dann, wir haben ja noch ein paar Folgen, weil es muss ja die 100. Folge werden da in Hamburg. Das heißt,
kriegen wir hin.
Wir müssen noch dann wahrscheinlich 99.1.2 machen.
Ja, ja, mal sehen. Vielleicht wird ja auch gar nichts angekündigt und haben aber nichts zu besprechen. Dann fällt vielleicht auch mal eine Folge noch aus. Aber ja.
Übrigens, genau, auch nochmal zu dem Lawwalker Live-Event möchte ich noch sagen, schreibt bitte Fragen unter die Videos, denn wir haben ja gesagt, wir machen da ein
Q&A.
Ein Q&A mit dem Publikum vor Ort. Aber wenn die schüchtern sind, müssen wir ja auch immer von euch noch mal reinstreuen, ne? Also haut Fragen rein. Ich werde in den nächsten Wochen jetzt dann immer wieder Fragen sammeln. Also schreibt bitte auch, wenn ihr Fragen macht, ey, hier, fürs Q&A-Event. Ich schreibe mir die dann alle raus, gehe die dann durch, sortiere die, dass wir vor Ort im Live-Event auf jeden Fall nochmal so einen Fragebogen haben, den wir mitnehmen können. Das wäre cool.
Und auch selbst, wenn wir da nicht zu kommen, dann haben wir vielleicht die Folgen danach was. Weil es gibt immer auch mal Tage oder Wochen, wo wir so hier sitzen und dann denken so, oh, machen wir eine Folge, wir haben gerade kein Thema.
Ja.
Und es ist immer gut, dann Fragen von euch zu haben. Dann können wir die halt aufgreifen.
Genau. Und damit dann danke für diese Folge an alle da draußen. Peace. Tschüssikowski.
Ciao. Tschüss.